Hallihallo zu einer weiteren Franchise-Jause. Franchising wird ja super, super oft mit Gastronomie, mit Fitness, mit Handel verbunden. Gleichzeitig heute tauchen wir in ein Thema ein, was ganz was Besonderes ist. Und damit freue ich mich sehr, dass ich dich, liebe Dr. Laura Maria Schmidt, Geschäftsführerin von Duden Instituten für Lerntherapie, begrüßen darf. Was ihr schafft, ist, dass ihr tagtäglich Kindern neue Perspektiven eröffnet und aus meiner Sicht wirklich echten gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Damit freue ich mich ganz besonders, da heute in dieses Thema einzutauchen, Blick hinter die Kulissen zu werfen und auch von deiner Franchise-Erfahrung zu profitieren und vor allem diese Themen Nachfolge, in deinem Fall, ganz persönlichen Fall, auch Generationenwechsel, nachdem du das Institut von deinem Vater übernommen hast. Also spannende Themen, es wird sicher sehr bunt und vielfältig. Mein Name ist Karina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Du kennst vielleicht den Dieter Lange, das ist ein Management-Trainer aus Hamburg und der vertritt so dieses Lebensmotto, das ganze Leben ist ein Spiel. In diesem Sinne, welche Rollen spielst du gerade in deinem Leben?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Karina. Ich
Gerne.
freue mich sehr, hier zu sein und heute mit dir mal schauen, wie lange über Franchising zu sprechen. Zu deiner Frage, ich bin ja einerseits das, was du ja schon eingangs gesagt hast, Geschäftsführerin aktuell bei uns im Familienunternehmen in zweiter Generation. Daran anschließend bin ich natürlich auch logischerweise Tochter, weil wir ja eben ein Familienunternehmen sind. Die Rollen trennen wir durchaus, aber natürlich gibt es hin und wieder mal Überschneidungen. Ich würde sagen, ich bin auch Arbeitskollegin, ich bin Partnerin. Ja, das sind so die Rollen, würde ich sagen, die ich spiele. Und dann natürlich im Franchise-Bereich auch Beraterin, Begleiterin von neuen Partnerinnen und Partnern, also angehenden Partnerinnen und Partnern, aber eben auch von unseren bestehenden Franchise-Partnerinnen und Partnern.
Bevor wir jetzt tief in euer System einblicken und das auch noch einmal vorstellen, dass auch wirklich alle Hörende so ein bisschen eine Idee davon bekommen, was ihr macht, tauch mal in deine persönliche Kindheit nochmal kurz ein. Wenn du zurückblickst und auch in die Gegenwart blickst, gibt es Parallelen, gerade vielleicht auch im beruflichen Sinne, die du da erkennen kannst?
Also zunächst einmal muss ich, glaube ich, vorweg sagen, dass wir zwar ein Familienunternehmen geworden sind, aber kein vielleicht so ganz klassisches Familienunternehmen sind. Also bei mir saß das Familienunternehmen nicht mit am virtuellen oder de facto Tisch, wie man so gerne sagt, ne? Am Abendbrottisch oder Mittagstisch oder sowas oder Frühstückstisch. Ich hatte in meiner Kindheit tatsächlich relativ wenig Berührungspunkte mit dem Familienunternehmen. Also im Wesentlichen nur dadurch, dass mein Vater mich auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen hat. Und das ist auch etwas, was ich im Nachhinein betrachtet, auch nachdem ich jetzt eine ganze Reihe von anderen Geschichten von Familienunternehmen gehört habe, sehr zu schätzen weiß, weil ich dadurch natürlich mit einem sehr frischen Blick ins Unternehmen kommen konnte. Das war bei mir kurz nach dem Studium beziehungsweise zum Ende des Studiums, dass dieses Thema erstmals überhaupt bei uns in der Familie aufkam. Und dadurch konnte ich dann wirklich das im Prinzip als eine Möglichkeit für meinen Berufseinstieg eben in Betracht ziehen und habe relativ schnell dann festgestellt, dass ich dort Optionen habe, die genau zu dem passen, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, auch schon unabhängig vom Unternehmen. Das war zum einen, dass ich gerne möglichst unabhängig sein wollte, also möglichst viel Gestaltungsspielraum haben wollte, auch Autonomie in dem, was ich tue. Also ich hatte in meinem Master, im Rahmen meines Masters, eben zur Europäischen Kommission zum Beispiel auch geforscht, beziehungsweise eben internationale europäische Beziehungen studiert. Und das war etwas, wo ich eben dann natürlich als potenzielle Karriere auch gehabt hätte, in eine Behörde zu gehen, im politischen Betrieb eben zu sein, vielleicht auch in einem Consulting-Kontext in diesem Bereich. Und da habe ich dann relativ schnell aber im Rahmen meines Masters gemerkt, ich will nicht in so einem Riesenkonstrukt oder in irgendeiner Behörden- oder Konzernstruktur irgendwie gefangen sein, sondern ich will eigentlich irgendwo sein, wo es ein bisschen kleiner ist, ich ein bisschen mehr selber entscheiden kann, wo es auch lang geht. Durch meine Familie bzw. meine Eltern insbesondere wurde ich sicherlich auch geprägt dadurch, dass es für mich eine ganz natürliche Option war, in eine Selbstständigkeit zu gehen oder auch eine Führungsposition. Beide meine Eltern sind selbstständig gewesen. Beide meine Eltern haben Führungspositionen gehabt und haben sie auch immer noch. Und dementsprechend war das nichts Überraschendes. Ich würde nicht sagen, dass es quasi eine Erwartungshaltung war in unserer Familie, dass man das jetzt machen muss. Überhaupt nicht. Aber es war eben eine Möglichkeit, die ich sehr alltagsnah dann doch auch natürlich mitbekommen habe. Ja.
Du, und sag jetzt von der Forschungsarbeit, das finde ich natürlich ganz spannend. Im Studium, gibt es da oder gab es da Learnings und Erfahrungen, die dir jetzt auch noch was bringen?
Auch da muss ich vielleicht einen kleinen Moment ausholen. Und zwar deshalb, weil ich keinen sehr typischen Studienweg hatte. Also ich habe während meines Studiums mehrmals gewechselt, aber nicht quasi abgebrochen und neu gestartet, sondern sozusagen nach den einzelnen Abschnitten, Studienabschnitten gewechselt. Und dementsprechend ist es jetzt nicht so, also ich habe, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, im Bachelor Chemie studiert, es war ein deutsch-französischer Studiengang, habe dann da auch zwischendurch noch mal ein Jahr, so ein interdisziplinäres Jahr gemacht. Das ging an der Uni Freiburg, wo ich damals studiert habe. Zum Teil auch gab es diese Möglichkeit, es nannte sich damals Indie-Track sozusagen. Konnte da eben dann auch schon in die Gesellschaftswissenschaften reinschauen, unter anderem in Sozialwissenschaften. Und bin dann zum Master eben in diese europäischen internationalen Beziehungen gewechselt. Das war ein trinationaler Studiengang. Also ich war auch im Studium viel im Ausland. Auch deswegen hatten meine Eltern mich jetzt für die Nachfolge gar nicht so unbedingt im Blick, weil ich gar nicht in Berlin war zu dem Zeitpunkt, wo wir Zentrale haben, unseren Hauptstandort. Und ja, und dann habe ich eben, als klar wurde, ich gehe jetzt in die Firma und schlage diesen Weg ein, war irgendwie nochmal klar, ich bin relativ fachfremd ja im Studium dann unterwegs gewesen, habe jetzt auch nichts mit BWL oder so in solch eine Richtung gemacht. Für uns wäre ansonsten Pädagogik, Psychologie sowas gewesen, was inhaltlich ganz gut gepasst hätte. Ja, und dann habe ich mich entschieden, also noch ein Master oder sowas oder ein Bachelorstudium, das kann ich mir nicht vorstellen, und habe dann promoviert. Und die Promotion war dann in der vergleichenden Erziehungswissenschaft, also auch nochmal eine andere Studienrichtung. Von daher habe ich im Prinzip eigentlich ja so ein Studium Generale gehabt. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, das, was ich mitgenommen habe aus dem Studium. Sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Welt zu blicken, auf Dinge zu blicken. Auch dieses Transdisziplinäre, also quasi Prinzipien oder Perspektiven aus verschiedenen Disziplinen heraus mitzunehmen. Eine Sache, die sich, denke ich, auch sehr stark durch alle meine Studiengänge gezogen hat, was so vielleicht dann auch ein persönliches Interesse von mir war oder ist, das ist das Thema Strukturen und Prozesse in der Chemie, natürlich dann im anorganischen Bereich sozusagen, in der Gesellschaftswissenschaft, was ja die Erziehungswissenschaft und die internationalen Beziehungen und Politikwissenschaft ja auch beides in gewisser Weise sind. Da natürlich dann der Blick auf Systeme von Menschen, menschengemachte Systeme, zwischenmenschliche Beziehungen, regelbasierte Systeme von Menschen gemacht. Und das sind Punkte, die ich da, würde ich mal sagen, mitgenommen habe. Und ich bin da dann auch gerade so in den Sozialwissenschaften relativ stark dann auch in den qualitativen Bereich eigentlich so reingewachsen, nicht so sehr den quantitativen Bereich. Und das ist definitiv auch was, wo ich sagen würde, dass, also da habe ich auch viel dann für Abschlussarbeiten, Interviews geführt und solche Dinge. Mhm. Und das hilft mir definitiv jetzt auch im Arbeitsalltag. Fachlich gesehen natürlich die Doktorarbeit, das ist ja ganz klar. Also da habe ich mir dann eben ein Thema gewählt, was auch zu uns inhaltlich gut passt. Also ich habe mir die Rahmenbedingungen von Lerntherapie in verschiedenen Ländern angeschaut, in Deutschland, in zwei verschiedenen Bundesländern, Berlin als Stadtstaat, Bayern als Flächenland und dann auch den Niederlanden und Finnland, weil diese eben auch verschiedene Schwerpunkte und verschiedene Herangehensweisen an die Organisation von der Unterstützung von Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche eben haben. Und habe mir da eben dann angeguckt.
Ja, genau. Perfekt. Und da sind wir genau im Thema jetzt auch, dass du kurz erklärst, was macht euer Franchise-System?
Im Prinzip helfen wir Kindern und Jugendlichen, die so große Probleme beim Lesen, Schreiben, Rechnen haben, dass sie diese eben nicht mehr mit einer Nachhilfe oder einem Förderunterricht in der Schule auffangen können. Das sind Kinder, die oftmals dann auch einen ganz schönen Leidensweg hinter sich haben. Nicht nur die Kinder im Übrigen, sondern auch die Familien, weil die Hausaufgabensituation und diese psychosozialen Belastungen, die diese Kinder dann entwickeln, sich natürlich dann auch im häuslichen Bereich, im privaten Bereich, im familiären Bereich zeigen. Und diese Kinder haben eben, entwickeln dann oftmals mit der Zeit eben, ich sag mal so, Schulängste oder vermeiden eben Lern- und Leistungssituationen, haben Rückzugstendenzen, eventuell im ungünstigsten Fall auch Mobbing-Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und da helfen wir diesen Kindern dann eben mit Lerntherapie, also dem pädagogischen und dem therapeutischen Ansatz parallel, dem pädagogischen Ansatz, um dann eben die Grundlagen wieder aufzubauen. Das kann im Mathematikbereich zum Beispiel sein, überhaupt erstmal eine Zahlenvorstellung den Kindern zu entwickeln für den 100er Raum, 1000er Raum, den Raum ist eine Million, den Vorstellungen zu begeben für Rechenoperationen, für Größen, verschiedene Größen und im Deutschbereich eben für bestimmte morphematische Strategien beispielsweise, für Regeln innerhalb der Sprache, aber auch die Lesegeschwindigkeit zum Beispiel zu verbessern, das Lesesinnverständnis zu verbessern. Und genau, da starten, also da arbeiten wir dann eben in einem Einzelsetting genau auf dem Niveau, wo die Kinder sind. Dafür haben wir eine qualitative Eingangsdiagnostik, Förderdiagnostik, aber auch eben dann eine kontinuierliche Diagnostik während der Therapie, dass wir eben immer genau an dem Niveau sind, wo das Kind ist. Das ist natürlich der Luxus, den wir in der Einzeltherapie dann haben, im Vergleich zu kleinen Gruppen oder auch größeren Gruppen. Und der therapeutische Aspekt ist dann eben, diese psychosozialen Belastungen auch mit anzugehen und den Kindern eben wieder einen größeren Selbstwert zu geben, ihnen wieder Freude am Lernen zu machen, sie wieder zu motivieren und ihnen da eben auch Strategien fürs Lernen unter anderem auch eben an die Hand zu geben und das Ganze eben auch ganzheitlich dort zu betrachten.
Sehr, sehr schön. Welche Tendenzen oder Unterschiede sind da erkennbar in den letzten Jahren? Also hat sich da was verändert, jetzt auch im Zeitalter der ganzen Mobilfone und so weiter, also Handys? Merkt ihr da einen Unterschied oder ist das immer im Prinzip ähnlich die letzten Jahre?
Also grundsätzlich, sagen wir jetzt von dem Forschungsaspekt heraus, der uns ja durchaus auch immer wichtig ist, da würde ich jetzt nicht sagen, also gehen wir an sich nicht davon aus, dass jetzt die Anzahl der Kinder, die eine echte, in Anführungsstrichen, Lese-Rechtschreibschwäche haben, mehr ist. Mhm. Man nennt das Ganze durchaus auch ein sogenanntes Response-to-Intervention-Modell. Also man geht in der Regel davon aus, dass ungefähr 80% der Kinder, 75 bis 80% der Kinder eben diese Grundkompetenzen erwerben durch einen guten, qualitativ hochwertigen, auch ein Stück weit binnendifferenzierten Unterricht. Dann hat man nochmal ungefähr 15 bis 20%, die eben von der Kleingruppenförderung, einer Nachhilfe, einer Stoffwiederholung quasi profitieren und die nochmal brauchen zur Unterstützung. Und dann gibt es so 5, 5-10% der Kinder, die eben diese ganz spezifische Einzelförderung sind. Das ist da unser Kerngeschäft ja vom Prinzip her. Und was ich sagen würde, was wir sehen in den letzten Jahren, auch durch die Corona-Zeit unter anderem, ist, dass also gerade diese mittlere Ebene sozusagen, die nennt man auch die sogenannte Risikogruppe. Und ich würde es so einschätzen oder ja beschreiben, dass diese Gruppe im Prinzip vulnerabler geworden ist. Also dass die eben größere Schwierigkeiten haben und da eben dann die Tendenz dazu, eine größere Unterstützung zu brauchen, eben stärker ist oder dass da eben weitere Faktoren, Konzentrationsschwierigkeiten beim einen oder anderen Kind unter Umständen, aber auch einfach diese psychosozialen Belastungen, die Kinder ja durchaus auch noch aus der Corona-Zeit oder aus der Nachwirkung der Corona-Zeit eben belasten, dass die dann eben dazukommen. Also man sieht ja auch in der Schule durchaus, dass die psychosozialen Belastungen insgesamt dort auch zugenommen haben in den Klassen.
So, es gibt euer Duden-Institute für Lerntherapie seit über 30 Jahren, etwa 100 Standorte, auch mehrfach mit Awards, diversen Awards ausgezeichnet. Wie schaut so die Tendenz? Also soll da ein weiteres Wachstum passieren? Seid ihr an neuen Ländern auch interessiert? Also ich denke vor allem auch jetzt umgekehrt gar nicht ihr interessiert, aber dass genau diese Dienstleistung ja überall, glaube ich, ganz stark benötigt wird.
Ja, also im deutschsprachigen Raum, also in der sogenannten Dachregion, da haben wir durchaus Ambitionen zu wachsen, das auf jeden Fall. Man muss natürlich immer noch mal ein bisschen schauen, weil die Rahmenbedingungen in der Schweiz oder in Österreich beispielsweise natürlich auch noch mal ein bisschen andere sind, als es in Deutschland der Fall ist. Nichtsdestotrotz, also der Bedarf ist auf jeden Fall da, das Potenzial ist da auf jeden Fall auch da. Außerhalb, also im nicht deutschsprachigen Raum, ist es für uns gar nicht so leicht oder trivial, weil wir natürlich dann uns auf eine andere Sprache ja einstellen müssen und unser Konzept da wirklich nochmal grundlegend auch anpassen müssen. Wo wir aber durchaus zum Beispiel auch hin expandiert sind im Rahmen der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit, ist mit einem Partner von uns in deutschen Schulen im Ausland. Also das, wodurch wir dann im Prinzip in diesen Schulen, wo oftmals eben irgendwelche Botschaftskinder oder Kinder von deutschsprachigen Mitarbeitern aus Konzernen oder sowas zum Beispiel arbeiten, dass die dort eben auch diese Abdeckung dann möglich ist. Und da ist es dann reine Online-Therapie. Also Online-Therapie ist ein Angebot, was wir eben zusätzlich entwickelt haben während der Corona-Zeit, was jetzt nicht mehr ganz die große Rolle spielt wie damals in der Corona-Zeit, aber was wir durchaus eben auch weiterhin noch nutzen.
Welche beruflichen Erfahrungen bringen eure Franchise-Partner, Partnerinnen mit?
Ja, das ist wahrscheinlich eine Sache, die bei uns ein bisschen anders ist als bei klassischen Franchise-Systemen. Also in einem klassischen Franchise-System ist ja oftmals genau das Ziel eigentlich jetzt nicht, den Spezialisten, die Spezialistin zu haben. Also in der Gastro würde man wahrscheinlich jetzt nicht so nicht unbedingt versuchen, einen Gastronom dann mit einsteigen zu lassen. Das ist bei uns in gewisser Weise ein bisschen anders, weil wir tatsächlich Voraussetzungen haben, auch Zulassungsvoraussetzungen, um bei uns Partnerin oder Partner zu werden. Dadurch, dass die Lerntherapie aber in der Regel eine Spezialisierung ist, ist es durchaus so, dass es dann doch irgendwo, auch wenn man aus dem pädagogischen oder psychologischen Bereich kommt, eine Spezialisierung wieder ist und dann in gewisser Weise auch ein Quereinstieg. Das heißt, so klassischerweise haben wir Pädagogen, Psychologen, Erziehungswissenschaftler, soziale Arbeit, also das sind so diese Ebenen, die so ganz klassisch sind. Wir haben durchaus eine ganze Reihe von Partnerinnen und Partnern, die sich aus dem System heraus auch ausgründen, aus dem System heraus eine Nachfolge angehen oder eben auch neu gründen, ausgründen quasi. Und dann haben wir durchaus aber immer wieder auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Also das ist jetzt nicht per se ausgeschlossen. Nur da muss eben der Wunsch dann da sein, auch selber wirklich lerntherapeutisch arbeiten zu wollen und eine gewisse auch Erfahrung und auch Berufserfahrung mit Kindern und Jugendlichen dann vorhanden sein oder ja, zumindest ein längerfristiges ehrenamtliches Engagement. Also da genau, muss diese Bereitschaft da sein. Mhm. Das ist nämlich auch was wir gemerkt haben. Wer selbst nicht lerntherapeutisch arbeiten möchte, hat gerade, wenn man als Quereinsteiger reinkommt, durchaus eine Schwierigkeit, dann ja, das zu machen, was gerade in der Gründungsphase natürlich dazugehört. Ja? Also das bedeutet eben, die Familien zu begeistern, am Anfang natürlich auch irgendwie die Bekanntheit der Lerntherapie überhaupt erstmal zu machen in Verkaufsgesprächen, die gerade wenn es jetzt um Privatkunden geht, das natürlich dann auch sind, ja, wenn wir da eine Beratung am Anfang machen, da also das natürlich dann auch gut sich da hineinzuführen in die Situation der Familien. Aber auch ein ganz wichtiger Faktor bei uns natürlich die Arbeit und auch die fachliche Führung der Therapeutinnen und Therapeuten. Also auch dafür ist natürlich eine gewisse fachliche Expertise notwendig.
Wie groß in etwa sind so dann eure oder die Teams der Franchise-Partner, Partnerinnen?
Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen, weil wir so eine Mischung haben. Also wir haben jetzt seit ein paar Jahren so einen Umbruch von, ich sag mal, vor 10 Jahren ungefähr haben wir relativ viel mit Honorarkräften gearbeitet, die dann eher so an 1-2 Nachmittagen pro Woche gearbeitet haben. Das machen wir mittlerweile nicht mehr, sondern arbeiten da eher mit Minijobberinnen und Jobbern dann zusammen. Und da gibt es eben dann ein paar Partner, die eine ganze Reihe von Minijobberinnen haben und dieses Modell in gewisser Weise in dieser Form übersetzt haben. Wir haben aber zunehmend auch Partnerinnen und Partner, gerade auch größere, die dann Teilzeit- und Vollzeitkräfte haben. Das heißt, der Kopfcount sozusagen ist bei uns nicht ganz so aussagekräftig. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich in den letzten 5 Jahren sowohl die Mitarbeiterzahl als auch die Klientenzahl der Partnerinnen und Partner stetig, also die Durchschnittszahlen und damit ja quasi über das ganze System hinweg stark, also fast verdoppelt hat. Ja, das heißt, viele unserer Partnerinnen und Partner haben mittlerweile entweder ihr Institut wirklich ausgebaut und haben da eben wesentlich mehr Klienten, als sie früher hatten, oder haben eben auch weitere Standorte eröffnet oder auch eventuell intern übernommen von anderen Partnerinnen und Partnern. Also die Tendenz geht bei uns schon zu dem, was wir klassischerweise bei uns, wir haben das mal vor ein paar Jahren unsere Partnerinnen und Partner mal analysiert und geclustert, so in 3 Gruppen, was ich so als mittlere bis große Institute bezeichnen würde. Mhm. Und das, was wir früher als ein großes Institut bezeichnet hätten, ist momentan ein durchschnittlich mittleres
Größe. Interessant. Also ein gutes Zeichen und ich glaube, die Tendenz bleibt steigend, ja, in dem Fall, so wie sich so die Welt und das Umfeld verändert, denke ich auf alle Fälle. Jetzt hast du schon angesprochen, dass natürlich auch immer wieder Standorte, was einfach die Logik mit sich bringt, dass euer System etwa 30 Jahre alt ist, da ist dann immer wieder das Thema Nachfolge in solchen Franchise-Systemen ein ganz ein großes, weil man natürlich bestehende, gut funktionierende Standorte unbedingt weiterführen möchte, auch zuliebe der Endkundenzielgruppe und der Kinder und so weiter. Wie geht es euch damit? Könnt ihr das tatsächlich intern großes abdecken oder sucht ihr dann auch wirklich speziell für Standorte in der Nachfolge oder wird das oft teilweise auch über die Familie weitergegeben? Wie sind da so eure Erfahrungen?
Also im Prinzip alles. Alles von dem, was du gerade beschrieben hast. Familieninterne Nachfolge haben wir vergleichsweise wenig bei uns, würde ich sagen. Also es sind in der Regel externe Nachfolgen, wobei externe Nachfolge dann eben Nachfolge an eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter sein kann oder jemand Drittes, der dann ein anderer Franchise-Partner oder Partnerin sein kann oder eben auch jemand komplett Neues. Also das ist relativ breit dort gefächert. Und wir haben tatsächlich, also ich würde sagen, also ich habe es jetzt nicht statistisch ausgewertet, aber wir haben wesentlich mehr, also der allergrößte Teil unserer Standorte intern wird weitergeführt in der Regel auf mit dem gleichen oder sogar meist zum überwiegenden Teil sogar auf einem höheren, also einem größeren Niveau dann, also ausgebaut nochmal im Vergleich zu davor. Und nur ganz selten verlieren wir Standorte oder müssen Standorte schließen. Das passiert vor allem dann, wenn Partnerinnen und Partner uns nicht rechtzeitig Bescheid geben, beziehungsweise nicht rechtzeitig die Vorkehrungen treffen. Und das ist was, was wir unseren Partnern auch schon seit Jahren, aber jetzt auch in den letzten Jahren noch mal viel stärker eben ganz klar kommunizieren, wo wir ständig dann auch im Gespräch sind, klar zu machen. Also ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher ist quasi fast keine Chance, das Ding irgendwie gut über die Brücke zu bringen, also so eine Nachfolge zu organisieren, sondern man muss da wirklich eher so mit 2, 3, vielleicht je nachdem, wenn man da nochmal was fit machen will sozusagen und einen gewissen Preis erzielen will, dann natürlich vielleicht sogar auch 5 Jahre im Voraus planen.
Absolut.
Und
also
aus mehreren
Ja, das ist absolut meine Erfahrung auch damals bei Mrs. Borte natürlich und genauso auch jetzt in der Beratung. Und das ist was, was wir auch oft mitgeben, weil manchmal steht ja so in Verträgen, es wird dann ein halbes Jahr vorher oder so irgendwie darüber gesprochen. Also es ist viel, viel, viel zu spät. Ich bin da echt ein großer Fan, wenn man im Prinzip im Partnermanagement im Consulting mit den Partnern mindestens ja einmal im Jahr üblicherweise so eine Art Jahresgespräch führt und da dieses Thema immer so mit aufnimmt, einfach so als Tendenz, ja, dass man sagt, okay, auf einer Skala von 0 bis 10, wie schaut aus heutiger Sicht, auch wenn der Folgevertrag, sagen wir, erst in 3 Jahren fällig wäre, aber so aus heutiger Sicht, wie siehst du das Thema, dass du selber weitermachst, dass man Nachfolge suchen, also dass das wirklich präsent ist, so wie du das gesagt hast, im Prinzip permanent, ja, und dann auch dementsprechend die Zeit und die Planung möglich ist von so einer Übergabe, ja, da ist das ist ein großer Gewinn, wenn ausreichend Zeit ist. So, jetzt hast du das selber auch erlebt oder selber gemacht. Du hast, und das ist ja auch sehr was Besonderes von deinem Vater, das Franchise-System, ich glaube, jetzt so vor 1,5 Jahren übernommen, richtig?
Genau, ja, 1/3 Jahr vom Prinzip.
Ja. Was waren da jetzt, sagen wir, auch nachträglich? Was würdest du vielleicht heute oder was würdet ihr anders machen? Was hat gut funktioniert? Und dann auch vielleicht so, wo, aber das sind, nein, das stelle ich dann als nächste Frage. Also was waren so Herausforderungen?
Also die Besonderheit bei mir war ja, wie gesagt, dass ich quasi direkt nach dem Studium mehr oder weniger eingestiegen bin. Also ich habe zum Ende des Studiums, zum Reinschnuppern hatte sich das ganz gut ergeben, dann ein Praktikum bei uns gemacht, ein längeres, und habe in dieser Zeit eben vor allem in der Franchise-Akquise, im Franchise-Bereich bin ich da eingestiegen, konnte da auch schon mitlaufen, aber auch eigene Projekte schon umsetzen und habe dadurch für mich eben gemerkt, ja, das gefällt mir gut. War dann noch mal ein Jahr lang in einem anderen System, einem kleineren System als uns, als unseres das ist, und habe da dann eben auch noch mal anderes Franchise quasi mitbekommen.
In welchem Bereich war das?
Das war im Beauty-Bereich. Mhm, genau. Also auch noch mal eine ganz andere Branche. Und dann bin ich zu uns zurückgekommen, tatsächlich auch sogar ein kleines Stück früher als ursprünglich geplant, einfach weil wir dann in 2019 eine Kooperation mit der SH Fernhochschule eingegangen sind, mit der wir mittlerweile alle unsere Lerntherapeutinnen und Therapeuten, auch unsere Franchise-Partner ausbilden und auch externe, also da auch eben wirklich eine ganze Bandbreite haben, also von einzelnen Hochschulzertifikaten, die man machen kann als quasi eine Aufbau-Zusatzqualifikation zu einem abgeschlossenen Studium bis hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich Lerntherapie, die man eben dort abschließen kann. Und da habe ich im Prinzip die, ja, also Business Development sozusagen gemacht, könnte man es vielleicht so im Unternehmersprech nennen. Also die Prozesse überhaupt aufbauen, die interne Kommunikation, das war natürlich auch für unsere Partnerinnen und Partner eine ganz große Umstellung. Die ganzen Abläufe für die Abwicklung eben auch mitgestalten, weiterentwickeln, professionalisieren. Aber dann auch den externen Vertrieb da von unserer Seite eben auch nochmal weiter zu stärken und eben auch Absprachen mit zu begleiten mit unserem Kooperationspartner der SA Fernhochschule. Und das war eben so ein, ja, eine passende Gelegenheit, dann doch wieder einzusteigen. Und damit bin ich, weil ich dann eben ja mit einem neuen Projekt quasi auch einsteigen konnte. Und so bin ich dann früher zurückgekommen. Unser Prozess ist dadurch natürlich ein relativ langer, wobei auch das nicht ganz unüblich ist. Also nächstes Jahr sind es ja dann im Prinzip 10 Jahre bei uns. Also 2017 bin ich das erste Mal, habe ich das erste Mal bei uns reingeschnuppert sozusagen. Mit Unterbrechungen eben, wie gesagt, für diesen Ausflug ins andere System, aber auch mit einer Unterbrechung, wo ich mich dann komplett auf die Doktorarbeit auch phasenweise nochmal konzentriert habe. Und ich habe im Prinzip die ganze Zeit aber auch gut mitlaufen können. Und mein Vater hat mich auch in den Phasen dazwischen eben auch reinschauen lassen in seine Entscheidungsfindung. Wir hatten so eine Art Gesellschafterbeirat, haben wir den genannt, gehabt, wo er mir eben auch diese Gesellschafterinnenrolle eben nahegebracht hat. Das wäre übrigens natürlich auch noch eine Rolle, die ich eingangs vergessen habe. Ja. Die Gesellschafterinnenrolle, die ja doch auch eine andere als eine Geschäftsführerinnenrolle ist. Ja, und habe bei uns eben zwischendurch auch die Personalleitung beispielsweise gehabt. Also habe da eben auch ja verschiedene Stufen quasi und verschiedene Rollen durchlaufen bei uns. Und ehrlich gesagt hat das für mich und für uns, denke ich, sehr gut geklappt. Also ich weiß gar nicht, ob ich so viel verändern würde im Nachhinein.
Mhm. Cool.
So, gleichzeitig ist es so, ich finde, Nachfolge ist kein One-Size-Fits-All-Thema. Also das macht man in der Regel ja auch nur einmal in seinem Leben. Das ist ja jetzt nichts, wo man so dann auch so gut Routinen entwickeln kann. Und ich glaube, jede Nachfolge ist auch sehr, sehr individuell zu sehen. So.
Auf alle Fälle. Und ich denke, es hat auch ganz stark oft so mit den Persönlichkeiten zu tun.
Genau.
Wie gut kann jemand loslassen? Wie klar sind die Prozesse? Wie vertrauensvoll und so weiter. Also das ist, ich glaube, dass das öfters eben die Herausforderungen sind, ja, wenn da so ein bisschen, ja, vielleicht auch von der übergebenden Generation nicht so doch final zugelassen wird, dass die das übernehmen, ja, oder so. Also das ist das, was ich immer wieder höre. Umso feiner ist das natürlich, wenn das so geschmeidig, wie es jetzt bei dir oder bei euch klingt, gelaufen ist. Ja, wunderbar.
Ja, wobei ich auch sagen muss, es war natürlich kein Selbstläufer, ne? Also, sondern es war so, dass wir eine gute Mischung einfach hatten, würde ich sagen, aus guter individueller Vorbereitung von und durch meinen Vater, mich. Also ich habe mich dazu belesen, ich habe mich auch coachen lassen, habe quasi war in Netzwerken eben unterwegs, um auch andere Nachfolgegeschichten kennenzulernen, mich da auszutauschen. Mein Vater hat eben da auch sich um seine Sachen eben gekümmert, hat auch da sich eben selbst Beratung gesucht, gerade zu Beginn dieses Weges. Wir haben auch das also sehr klar auch in unserem Gesellschaftervertrag geregelt. Beispielsweise haben sehr frühzeitig und mit klaren Regeln auch und auch extern gut nachvollziehbaren Regeln beispielsweise uns auf sowas wie Verkaufspreise und solche Dinge geeinigt, sodass da eben ja auch eben eine gewisse Klarheit bestand und das dann dadurch gut auch geregelt ist. Und wir haben auch Meilensteine eben festgelegt, die für die Nachfolge eben für bestimmte Rollenwechsel oder bestimmte Punkte da auch und die auch dann extern kommuniziert und somit quasi stärker einhaltbar gemacht. Und eine ganz, ganz wichtige Sache ist, denke ich, dass wir eben gut auch im Gespräch geblieben sind. Also dass es eben nicht nur um rein operative Dinge geht, sondern dass wir auch heute uns noch immer wieder auch eben strategisch unterhalten. Und so ist es eben jetzt auch gewachsen, dass auch heute noch, wo mein Vater auch immer noch durchaus auch Geschäftsführer ist, aber eben eher, also hat sich den Zusatz Senior-Berater gegeben, er eben gleichzeitig, also da habe ich die ganzen operativen Dinge, also die fachliche Führung der Geschäftsleiter sozusagen, der Leitungsebene, der Geschäftsbereich, für die ich zuständig bin, habe ich komplett von ihm übernommen und genauso unser Co-Geschäftsführer hat seine. Und mein Vater hat eben so einzelne Projekte, einzelne Verantwortungsbereiche und da sprechen wir uns aber eben gut ab. Und das Operative liegt aber im Prinzip bei mir und ich kann wirklich dann in Gesprächen, die ich mir dann auch eben hole, von meinem Vater einhole, dann eben strategische Dinge mit ihm besprechen und damit natürlich von seiner jahrzehntelangen Erfahrung ja auch noch profitieren und mir dann auch Sicherheit holen oder eben auch nochmal eine neue Perspektive holen, um gut dann auch Entscheidungen zu treffen und gut eben Dinge weiterzuführen oder auch neu einzuleiten.
Also insgesamt ein wunderbar praktisches Beispiel für den Spruch, den ich so gerne sage, weil er halt so oft zutrifft: Die Klarheit von heute ist die Harmonie von morgen.
Na,
also
absolut.
Das zeigt das ganz gut. Du, mir ist noch eine weitere Rolle eingefallen, nämlich die, wo wir uns auch öfters begegnen, nämlich Frauen im Franchising, Mentoring-Programm. Du bist genauso wie ich es auch bin, Mentorin. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse hast du aus dem Bereich? Weil es ist natürlich, das ist ja, finde ich, immer auch das Spannende, dass man natürlich auch als Mentorin sehr viel mitnimmt, A, aus den Mentorinnen-Treffen und natürlich auch aus den Gesprächen und den Einblicken mit den jeweiligen Mentees. Was sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt, dass du das auch noch ansprichst. Genau. Stück für Stück kommen wir auch noch mehr Rollen. Also das finde ich total spannend, weil das bei mir natürlich ja auch nochmal eine besondere Rolle ist, weil ich ja eine vergleichsweise junge Mentorin in gewisser Weise bin. Ja. Nichtsdestotrotz merke ich, dass ich dadurch, dass ich ja durch die Nachfolge auch vielleicht schneller als manch andere in bestimmte Führungs- und Leitungspositionen hereingewachsen bin, denke ich, hoffe ich doch auch ganz gut ausfüllen kann. Und es ist natürlich dann spannend, weil ich natürlich in gewisser Weise auf einer Augenhöhe alterstechnisch bin mit meiner Mentee, was uns dann einige Dinge natürlich auch sehr einfach machen, die nachzuvollziehen und gleichzeitig vielleicht hier und da auch nochmal einen anderen Blick eben oder andere Erfahrungswerte ihr dann auch mitgeben kann. Und für mich ist es natürlich auch dann nochmal interessant, diese Dinge zu hören. Einmal aus dieser Mittelmanagement-Perspektive, die meine Mentee natürlich hat. Also da bin ich ja quasi dann als Geschäftsführerin nochmal eine Ebene drüber. Also das ist natürlich dann auch dann eben nochmal spannend, diese Perspektive dann, auch wenn ich die auch selber durchlaufen habe, aber die dann immer wieder auch nochmal zu hören und gespiegelt zu bekommen. Und gleichzeitig auch einfach natürlich inhaltlich auch nochmal mitzubekommen, wie machen andere Franchise-Systeme, ist immer nochmal spannend. Und abgesehen davon kenne ich natürlich die Führungssituationen, über die wir sprechen, die wir thematisieren, natürlich ja selbst auch. So, und kann auch für mich natürlich dann nochmal ableiten oder nochmal überlegen, wie hätte ich das gemacht oder wie macht sie es anders oder nochmal für mich auch nochmal zum Teil auch einfach bestätigen, ja, deswegen mache ich das so und so oder da könnte ich nochmal genauer drauf achten. Also ja, von daher ist es dann eben natürlich auch ein guter gegenseitiger Austausch.
Kann ich auch bestätigen. Ich finde es sehr, sehr inspirierend. Ich finde es eine ganz tolle Initiative vom Deutschen Franchise-Verband. Geht übrigens in die nächste Runde. Es läuft gerade die Anmeldefrist. Also alle, die da jetzt hier auch zuhören und sagen, ja, also es geht an Frauen, beziehungsweise aber natürlich auch an Franchise-Geber, die sagen, ja, ich möchte, dass Mitarbeiterinnen von unserem System da auch profitieren, dann direkt Anmeldung bei der Antje Biel, denke ich, ist da am besten beim Deutschen Franchise-Verband. Also es lohnt sich auf alle Fälle und es ist ein Zeitinvest und ja, also bringt allen Seiten etwas, kann man auf alle Fälle unterstreichen.
Also das kann ich nur unterstützen und zwar, also ich finde eben auch unseren Mentorinnen-Austausch durchaus interessant und ich finde, nicht zu unterschätzen ist eben dieses Führungscoaching, ne, was in gewisser Weise wir dadurch ja auch bieten, den Mentees, aber auch der Netzwerkaspekt ist, denke ich, nicht zu unterschätzen und der Best-Practice-Aspekt, weil wir uns ja eben nicht nur in diesem Mentee-Tandem treffen, sondern ja auch als Gruppen eben immer wieder treffen. Und diese Netzwerke, das kennen wir ja aus unseren jeweiligen Franchise-Systemen auch sehr gut, die sind natürlich Gold wert und die helfen uns natürlich auch für spätere Best-Practice-Austausche enorm weiter. Also deswegen, ja, kann ich eigentlich nicht verstehen, warum man es nicht macht.
Ja, okay. Geht mir genauso, ganz genau. Aber mal schauen, wie viele Tandems, also ich glaube, dieses in dem Durchlauf sind es jetzt eh so 10, 12, 15 und so. Und ich denke, wenn das nächstes Jahr auch wieder so klappt, dann wäre das eine tolle Sache. Also wie gesagt, alle, die das hören, ich werde in den Shownotes auch dann die Informationen nochmal verlinken, dann kann man sich da direkt anmelden. Wunderbar, so jetzt kommen wir schon zum Finale und da stelle ich ganz gerne noch zwei, drei persönliche Fragen. Ihr habt Institute auch in Österreich, jetzt bist du da wahrscheinlich ab und an. Kennst du den Begriff die Franchise, also die Jause an sich? Sagt dir sowas? Du schmunzelst. Was gibt's denn bei dir, wenn es so um einen gut gedeckten Jausentisch geht? Was steht da am Tisch?
Also tatsächlich kannte ich diesen Begriff noch nicht vorher. Der ist für mich neu. Und leider muss ich auch sagen, dass unsere österreichische Partner leider letztes Jahr aufgehört hat, eben aus persönlichen Gründen. Eben das war eine leider sehr der etwas unerwarteten Nachfolgeanlässe, weshalb wir das dann eben nicht so kurzfristig dann erneuern konnten. Von daher, glaube ich, brauche ich nochmal von dir den kleinen Tipp. Was ist denn eine Jause?
Und wir starten dann auch den Aufruf, dass Österreich mehr als reif ist, um auch hier wieder ein Duden-Institut für Lerntherapie zu bekommen. Also da ist ausreichend Potenzial und Platz. Toi, 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 dass es klappt. Und die Jause, das meint so etwas, das kann entweder so was Salziges oder Süßes, so also am Nachmittag, so eine Zwischendurch-Mahlzeit sein. Also in meinem Fall ist es ja, absoluter Kaiserschmarrn zum Beispiel oder ein Stück Torte. Also ich bin da auf der süßen Welle. Wo bist du?
Definitiv auf der salzigen Welle. Also das war schon immer so. Also ich kann sowas wie Eis oder Kuchen wunderbar links liegen lassen. Für mich ist es dann eher sowas wie ein paar Nüsse oder weiß ich nicht, was gibt's Wärmeres. Bei uns in Berlin wäre es vielleicht die klassische Currywurst, wobei ich schon sehr lange keine Currywurst mehr habe. Oder weiß ich nicht, was gibt es bei uns? Das Stück Pizza, was man sich auf dem Weg vielleicht ganz gut besorgen kann. Ja. Oder auch die Häppchen einfach. Ja.
Ist es bei der Jause tatsächlich auch so verbunden mit einem Austausch, so mit einem kurzen, gemütlichen Beisammensein, so, also oft in den Bergen ist es so die sogenannte Bretteljause zum Beispiel, da wo du so rund um den Tisch sitzt und dann gibt es da Wurst, Käse etc. So in der Art, ja. Ja, wunderbar. Und Laura Marie, mit welcher Haltung gehst du persönlich erfolgreich durch dein Leben?
Ich würde sagen, Neugier ist ganz, ganz wichtig und hilfreich, um dann eben immer auch offen zu sein und die nächste tolle Gelegenheit, die sich so ergibt, eben zu sehen und auch zu ergreifen und Gestaltungswille. Mhm. Ich denke, ganz oft ist es viel, viel hilfreicher und das sehe ich auch bei unseren Partnerinnen und Partnern zum Teil, gerade auch in Nachfolgen, weil wir das Thema ja auch hatten, ja, also wenn es heißt, ja, bei mir in der Region und mit meinen, weiß ich nicht, Schulen oder was auch immer, mit meinem Jugendamt oder funktioniert das und das und das überhaupt nicht, zack, kommt ein neuer Partner, der das ganz anders sieht oder vielleicht nicht diese Vorteile hat und auf einmal funktionieren Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Also ich glaube, wenn wir Gestaltungswille haben und wenn wir Gestaltungsmut vielleicht auch haben, dann ergeben sich manchmal Möglichkeiten, die man gar nicht vorher gesehen hat oder gar nicht erwartet hat. Und das gepaart mit einer Neugier, ist was, ja, womit ich immer gut gefahren bin und woraus sich vielleicht auch eben diese Wechsel, die ich ja in meiner Studienzeit unter anderem schon hatte, durchaus auch immer wieder erklären lassen.
Ja, ich habe gerade daran gedacht und da schließt sich eben auch der Kreis tatsächlich, ne, das vom Studium und dann hier die unterschiedlichen Perspektiven auf gewisse Themen mit einbringen zu können und eben auch diesen Handlungsgestaltungsspielraum und auch diese ja Lösungsorientierung, sage ich ganz gern auch im Unternehmertum und im Franchising, finde ich, profitiert man insofern auch davon, weil es eben die unterschiedlichsten Best Practice Speise Best-Practice-Beispiele gibt. Und egal, ob das innerhalb vom Franchise-System ist oder auch jetzt im Rahmen des Deutschen Franchise-Verbands, dieser Austausch, der ist jedenfalls bereichernd und da geht die Entwicklung dann damit oft nach oben. Wunderbar, ja.
Ja, vielleicht dazu noch ein, zwei Worte. Also das eine ist, ich finde, Gestaltungswille heißt in dem Kontext auch zu entscheiden, was funktioniert für mich und für meine Situation. Mhm. Weil das ist ja das, was Franchising, also was eben der Vorteil, der absolute Wettbewerbsvorteil von Franchising ist, dass wir eben kein One-Size-Fits-All brauchen, sondern wir haben im Prinzip eine gewisse Struktur durch das Franchise-System, die eben funktioniert, die bewährt ist. Aber richtig erfolgreich wird ein Franchise-System ja nur dann, wenn die Partner trotzdem ja auch daraus ihrs machen vor Ort und ihre Persönlichkeit mit einbringen. Und das andere, was ich jetzt mit den Jahren noch lerne oder lernen darf, würde ich sagen, ist gleichzeitig eben auch die Ruhe zu haben, Dinge auch dann sich auch mal zu entwickeln zu lassen oder eben auch genau Pausen einzubauen, um dann auch wieder die Kraft zu schöpfen für die Neugier, für den Gestaltungswillen.
Schön. Vielen lieben Dank für das Gespräch, für die Einblicke. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und alles, alles Gute weiterhin.
Ich auch. Einen schönen Sommer dir.
Danke.
Und auch an alle, die zuhören.
Ja. Danke. Weiterentwicklung von und in Franchise-Systemen ist auch uns bei Syncon eine große Herzensangelegenheit. Aus dem Grund veranstalten wir Spezialseminare für die Franchise-Wirtschaft im Expansionsbereich oder Leadership. Das nächste Seminar am 12. und am 13. Oktober in München stellt das erfolgreiche Partnermanagement in den Mittelpunkt. Boost Your Franchise, Partnerinnen zum Erfolg coachen. Ich verlinke in den Shownotes alle weiteren Informationen und bei Interesse bitte melde dich direkt an, weil bis Ende August profitierst du noch vom Frühbucherbonus. Bis zur nächsten Woche, ein herzliches Servus aus Wien.